Gnade sei mit uns und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe. Liebe Gemeinde, der Predigttext für heute ist aus dem 2. Korintherbrief. Paulus hat den Brief an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Und Paulus und die Gemeinde in Korinth, das ist schon eine dynamische Beziehung. Also eine kraftvolle Beziehung. Und da steckt auch immer ein bisschen Dynamit drin. Es ist nicht ganz so einfach. Und ich habe mich im ersten Moment gefragt, was hat das mit Advent zu tun? Das ist der Perikopentext für den heutigen Sonntag. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth ja mehrere Briefe. Aber der zweite Brief, da sind mehrere Briefe drin enthalten, den schickt er und da liegt das Problem. Eigentlich sollte Paulus in Korinth sein und ihnen nicht Briefe schreiben. Also Paulus hatte Reisepläne gehabt. Er hat gesagt, ich komme zu euch nach Korinth kurz, dann reise ich weiter nach Makedonien und auf der Rückreise komme ich und dann bleibe ich länger und dann könnt ihr mich nach Jerusalem geleiten. Das ist ja so mit Plänen, ne? Mache einen Plan, es wird nichts draus, ne? Oder wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm deine Pläne. Oder auch planen bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. Bei Paulus hat es jedenfalls nicht hingehauen. Also, er war das erste Mal da, kurz da, und da hat es fürchterlich gekracht zwischen ihm und einigen in Korinth. Und dann ist Paulus ziemlich sauer abgereist und dann ist er nicht wiedergekommen. Sondern hat irgendwelche Briefe. Also sie haben ihn erwartet und er war nicht da. Also Advent. Eigentlich sollte Paulus kommen und dann kam er doch nicht. Ich bin daran erinnert worden, als mein Großvater starb, da wollte meine Tante, die ein paar Jahre vor in den Westen abgehauen ist, zu seiner Beerdigung kommen, nach Wismar. Und wir hatten uns gefreut, wir hatten sie mehrere Jahre nicht gesehen. Und wie das so ist, also damals gab es bei uns kein Telefon. Ja, also das ist also so eine Zeit, ja, so fast nach Christi Geburt so. Jedenfalls von der Kommunikation her. Das heißt, wenn man etwas Dringendes weitergeben wollte, dann schickte man ein Telegramm. Kennt ihr noch Telegramme? Ein paar von euch, die Jüngeren, werden Telegramme nicht mehr kennen. Also da ging man zur Post, stellte sich dann eine ganze Weile an und dann musste man für jede einzelne Silbe bezahlen, die dann rübergetickert wurde. Und dann fuhr ein Postbote dieses Telegramm aus. Wir standen am Bahnhof und erwarteten Tante Hilde. Also wir hatten so beides. Wir hatten die Trauer, dass der Opa gestorben war, aber wir hatten die Freude, dass wir Tante Hilde wiedersehen. Und dann kam dieser Zug an, natürlich mit Verspätung, aber bei uns stand es früher dran. Das war Deutsche Reichsbahn, DR, dein Risiko. Und wir haben gerne dort noch eine Weile gewartet und dann kam er endlich. Und dann stiegen die Leute aus und gingen und wir guckten und... Nee, auch nicht. Und dann waren alle weg und Tante Hilde war nicht da. Enttäuschung, ne? Also war eine riesengroße Enttäuschung. Wir sind dann nach Hause gefahren, irgendwann kam ein Telegramm. Damals waren das so ganz kurze Sätze nur, komme nicht, Hilde. So. Mehr, so, ja, das, also, ne, das war teuer. So. Jeder einzelne Buchstabe musste bezahlt werden, der übermittelt wurde. Wir haben später erfahren, dass sie nicht gekommen ist, weil sie Angst hatte, weil sie vorher geflohen war, dass sie verhaftet wird. Das haben wir erst viel später erfahren. Aber bei uns war so eine Enttäuschung. Bei den Korinthern gibt es auch so eine Enttäuschung. Also bei den Paulanern zum Beispiel, also von denen, die Paulus gerne mochten in Korinth, dass er nicht kommt. Und bei den anderen gab es so, so Unterstellungen. Naja, auf das Wort von Paulus ist eh kein Verlass. Der redet mal ja und mal nein, aber eigentlich will er nicht hier bei uns sein. Und darauf antwortet Paulus jetzt im 2. Korintherbrief. Und die Antwort, finde ich, ist sehr ungewöhnlich. Ich fand sie ungewöhnlich, wie er ansetzt. 2. Korinther 1, die Verse 18 bis 22. Paulus setzt an bei der Treue Gottes. Höher kann man nicht mal ansetzen, ne? Also wenn man etwa bei der Treue Gottes. Unser Wort an euch ist nicht Ja und Nein zugleich. Denn der Sohn Gottes, Jesus Christus, der unter euch durch uns gepredigt worden ist, durch mich, Silvanus und Timotheus, der war nicht Ja und Nein, sondern das Ja war in ihm. Denn auf alle Gottes Verheißungen ist in ihm das Ja. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen. Gott zur Ehre. Gott ist es aber, der uns festmacht samt euch in Christus und uns gesalbt hat und versiegelt und in unsere Herzen als Unterpfand den Geist gegeben hat. Das ist so typisch Paulus. Also er geht auf diese Problematik ein, dass man ihm vorwirft, ne, dass er ja und nein und jetzt kommt er doch nicht und so. Paulus stellt es in einen anderen Zusammenhang. Es gibt so viel, was die Gemeinde in Korinth und Paulus, was die voneinander trennen. Es gibt so viele Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben. Ja, da sind die verschiedenen Gruppierungen, da geht es ums selber Rühmen, da geht es um die mächtige Weisheit, da geht es um Charismatiker, die ein Chaos-Gottesdienst veranstalten. Also alles das steht ja irgendwo auch immer wieder zwischen ihnen. Aber das ruft Paulus nicht auf. Paulus ruft das auf, was sie verbindet, was sie eint. Und dieses eine, was für Paulus immer wieder wichtig ist, ist Christus. Er hatte ihnen schon mal geschrieben, dass er unter ihnen nichts anderes zu predigen gewusst hat als Jesus Christus, den als gekreuzigt. Paulus geht immer wieder darauf zurück. Ich erinnere mich noch, dass unser Lehrer am theologischen Seminar beim Bibelkunde und als wir die Korintherbriefe behandelt haben, dass er sagte, achten Sie genau drauf, wie Paulus mit dieser Gemeinde immer wieder umgeht. Er bringt sie immer wieder und das Kreuz. Das ist seine Art, auch dort mit diesem Problem umzugehen. In Jesus Christus sind alle Verheißungen erfüllt. Das ist für ihn das Wichtige. Es geht um Jesus. Es geht immer um Jesus. Und das ist etwas, was er sagt, das eint uns. Das ist das, was wir zu euch nach Korinth gebracht haben. Das ist das Evangelium, das wir euch verkündigt haben. Das ist das, worauf es ankommt. Dass immer wieder dass deutlich wird, dass Jesus Christus in ihm alle Verheißungen Gottes erfüllte, dass er, sag mal, das Evangelium ist, die Botschaft Gottes, die uns selig macht. Nicht nur die interessant ist, die uns nützlich ist, von der man etwas lernen kann, das stimmt alles. Aber an die Römer schreibt das mal, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist Gottes Kraft, die uns selig macht durch Glauben. Das ist das Entscheidende. Und darauf kommt er sagt, und darin, und er nimmt sie mit rein. Also er stellt nicht das Trennen zwischen ihnen in den Vordergrund, sondern er nimmt sie mit rein und sagt, und darauf haben wir gemeinsam, auf dieses Evangelium, haben wir gemeinsam das Amen gesprochen. Gott hat in Christus die Verheißung gesprochen und wir haben darauf unser Amen gesprochen. Darum geht's. Also wenn wir in der Gemeinde etwas miteinander zu tun haben, sagt er ihnen, dann haben wir es mit Christus zu tun. Er stellt ihn in die Mitte. Und dann sagt er, und das hat ja Auswirkungen, dass wir miteinander, und dass Christus unser Evangelium ist, dass wir mit Christus zu tun, das hat ja Auswirkungen in unsere Beziehung hinein, in dem, wie wir Gemeinde leben. Also Gott hat uns befestigt in Christus. Also das ist das, was er ja im ersten Korintherbrief in diesem schönen Bild gesagt hat. Ne? Einen anderen Grund, also ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, das gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Darauf geht, auf dieses Fundament kommt es an. Wie man darauf baut, das kann sehr verschiedenartig sein. Also diese Vielfältigkeit der Gemeinschaft, die er dort in Korinth auch vorgefunden hat, auch das Vielfältige, was manchmal auch so schwierig ist auszuhalten, wenn nicht alles einförmig ist, sondern wenn es vielfältig ist, das hat seinen Platz. Aber es muss auf ein gutes Fundament gebaut werden. Und das Fundament ist Christus. Und darauf kann viel passieren. Darauf kann Gemeinde aufgebaut werden. Aber ohne dieses Fundament läuft gar nichts. Und er sagt, und wir gemeinsam sind berufen und versiegelt. also wird gesalbt und versiegelt. Salbung ist ja, geschieht ja immer in Beziehung auf eine Berufung hin. Also dass jemand, damals wurden Könige gesalbt und Priester und Propheten, aber die Salbung, die ist ja, wir sind berufen ins Reich Gottes. Und wir sind versiegelt. Ich weiß nicht, was ihr euch immer unter Versiegelung vorstellt. Also praktisch, Siegel, was hast du gesagt? Wasserdicht, ja. Unser Dach ist neu versiegelt worden. Habt ihr mitgekriegt dieses Jahr, ne? Ja? Und das soll jetzt etliche Jahre halten. Ja, es ist damit. Versiegelung ist ja Schutz. Die meisten Autos sind auch ein bisschen versiegelt, ne? Mit Lack. Also, du denkst, oh, sieht toll aus. Aber es geht gar nicht darum, dass es toll aussieht, sondern es geht darum, dass die Oberfläche des Bleches versiegelt ist, dass es nicht rostet. Also dass es eine Schutzfunktion ist. Und wir sind berufen und wir sind versiegelt. Und ich glaube, das ist für Paulus etwas Wichtiges. Paulus ist ja jemand, und der spricht davon auch im 2. Korintherbrief ganz deutlich, der an so vielen Stellen angegriffen wird. Paulus hat ja mehrere Fronten in seinem Leben. Die eine Front, das ist die von außen. Das sind, sag mal, die Juden, zu denen er früher gehört hat. Die Juden, die streng gläubigen Juden, die ihm jetzt das Leben schwer machen. Und manchmal sind es die Leute in der Mission, wo er in den Städten ist. Aber er hat immer auch die Kämpfe innen. Es sind ja auch Leute innerhalb der Gemeinde, die ihm das Leben wirklich schwer machen. Und an dieser Stelle kriegt unser Lack ja ganz oft Kratzer. Und unser Leben und unsere schöne Karosse, unsere Edelkarosse, kriegt Dellen und Beulen. Und braucht manche Knautschzone. Das ist etwas, wo wir, sag mal, wo wir in der Berufung sind und wo wir leben, wo wir das unterdienen. Aber das ist kein Ponyhof, ne? Sondern es ist mit Anfechtung verbunden. Es ist mit Kampf verbunden. Es ist, und das wissen wir alle, auch mit Verletzungen verbunden. Darin berufen zu sein und dort versiegelt zu sein, geschützt zu sein, von Gott geschützt zu sein. Und das sind sie gemeinsam. Auch nicht nur Paulus und seine Mitarbeiter sind berufen und geschützt, sondern die ganze Gemeinde, auch die Korinther, mit denen er solche Auseinandersetzungen hat. Auch die sind berufen und sie sind geschützt. Und Paulus greift da manchmal auch ziemlich hart an. Der hat auch manchem Lack einen Kratzer verpasst. Und manchmal auch eine Beule. Das ist nicht das Schönste, aber es ist das Normale. Es ist das, was in Gemeinde immer wieder auch vorkommt. Und trotzdem sind wir von Gott her berufen, sind gesalbt und wir sind versiegelt, wir sind geschützt. Und das Dritte, was er ihnen mitgibt, ist, muss ich nachgucken. Ach so. Das Dritte ist, wir sind nicht mittellos, sondern wir sind beschenkt durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ja das Angeld, also des neuen Lebens. Wir stehen nicht mit leeren Händen da. Das ist ja etwas, was so wichtig ist. Für Paulus ist dieses Bild des Angeldes auf das Erbe etwas ganz Wichtiges. Nachher spricht er davon, wie dieser Geist in unserem Leben wirkt, dass er Früchte hervorbringt. Also wir bekommen Gaben zum Dienst. Und aus dem, dass der Heilige Geist uns wirkt, sollen Früchte erwachsen. Aber das ist das Angeld des neuen Lebens. Das ist das, wo wir schon mit der Herrlichkeit in Berührung kommen. Also wir stehen nicht mit leeren Händen da. Und das ist auch gemeinsam mit der Gemeinde. Das ist also etwas, wie Paulus dieser Gemeinde begegnet. Später wird er ihnen sagen, ich bin nicht zu euch gekommen, weil ich euch schonen wollte. Ich wollte nicht, dass es noch wieder kracht und dass ihr, die ihr eigentlich meine Freude sein solltet, traurig werdet und ich traurig werde über euch. Deswegen ist er geblieben. Er hat also im Prinzip diesen Konflikt etwas ausgesessen, bis die Korinther sich selber auch eingekriegt hatten. Ist manchmal auch eine kluge Lösung. Aber ich habe in Bezug auf Advent gedacht, wie geht es uns eigentlich mit dieser Enttäuschung, dass Jesus schon so lange nicht wiedergekommen ist. Haben wir das alles, packen wir das immer schön weg, sagen, Advent bedeutet für uns immer, wir gucken zurück. Wir gucken auf die Krippe. Dass er schon einmal gekommen ist. Aber Advent hat ja auch die andere Richtung. Wir gucken darauf, dass er kommen wird. Und wir haben das vorhin gehabt in dem ersten Lied hier mit Macht und Herrlichkeit, ne? Bahnt einen Weg unserem Gott. Dein Reich, komm, o Herr. Und wir sehen uns nach dieser Macht und nach dieser Herrlichkeit und leben doch in dieser Wirklichkeit, die Jesus uns angekündigt hat. Mein Reich ist eben nicht von dieser Welt. Er selber hatte ja eine unheimliche Vollmacht. Aber er lebte hier auch in einer unheimlichen Ohnmacht. Er stirbt ohnmächtig am Kreuz. Das ist das Größte, was er vollbringen kann. Aber wir sind immer wieder in diesem Spannungsfeld. Wir wünschen uns diese Macht und diese Herrlichkeit. Und erleben immer wieder diese Ohnmacht. Obwohl wir Vollmacht haben. Auch wir haben Vollmacht. Sind wir deshalb manchmal enttäuscht? So vollmundige Ankunft, siehe, ich komme bald. 2000 Jahre her. Gut, wir müssen jetzt, können immer den Begriff bald umdichten, ne? Und sagen, ja, bald ist, das ist was anderes mit. Nein, bald haben die verstanden, wir werden es erleben. Wir werden dabei sein. Aber die ganze erste Christengeneration, die dahin gefiebert hat, darauf, dass Jesus wiederkommt, die ist gestorben. Und die Generation nach ja auch. Und die Generation unserer Großeltern auch. Und ob wir es erleben werden, wissen wir auch nicht. Sind wir deshalb manchmal enttäuscht? Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir da eine Enttäuschung haben. Oder vielleicht auch nicht. Also so beides. Wir sind so hin und her. Auf der einen Seite würden wir uns wünschen, dass Jesus kommt in seiner ganzen Macht und Herrlichkeit und ja, und es sichtbar wird sein ganzes Reich. Und auf der anderen Seite finden wir unser Reich hier auch ganz toll. Wir haben es hier, Manfred Siebert sagt das mal, ne? Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir kommen alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Wir sind ja auch sehr zufrieden mit dem, ne? Wir lieben unser Leben ja auch. Wir haben Pläne, wir machen Pläne. Die erste Gemeinde hat das nicht gemacht, ist dabei auch in Not geraten. Ne? Die erste Gemeinde hat in der Hoffnung, dass Jesus bald wiederkommt, alles verkauft. Und dann musste Paulus nachher Kollekten einsammeln, damit Jerusalem die Gemeinde überleben konnte. Machen wir nicht. Nein, nein, keiner kündigt seinen Bausparvertrag oder so. Das empfehle ich auch nicht. Hier so. Aber manchmal so eine Enttäuschung da drin zu haben, dass es so lange dauert. Und dass wir es nicht in der Hand haben. Und was würde Paulus uns heute schreiben? Würde er uns das Gleiche schreiben? Ich glaube schon. Ich glaube, er würde uns sagen, hey, guckt auf Jesus. Guckt darauf, dass er wirklich euch gerettet hat. Dass er euch aus der Schuldverstrickung gelöst hat. Dass er euch aus den Angstzusammenhängen, aus der ganzen sichtbaren und unsichtbaren Welt befreit hat. Und guckt auf ihn, der euch angenommen hat, der auch diese ganze Scham, die immer wieder da ist, von euch genommen hat. Guckt auf den. Er ist das Fundament und er bleibt das Fundament. Und auch wir sind aufgefordert, darauf zu bauen. Ein anderes Fundament haben wir nicht. Und überall, wo wir einen anderen Grund legen, werden wir auf sumpfigem Gebiet sein. Christus ist das Fundament und er bleibt das Fundament, auf dem wir unseren Glauben bauen können. Wir haben nichts anderes. Und darauf dürfen wir bauen, in unserer ganzen Vielfältigkeit. Nicht eintönig. Ja? Keine Plattenbauten, bitte. Sondern etwas, was schön ist, was Qualität hat. Was vielleicht auch herausfordernd und inspirierend ist, aber wir dürfen auf diesem Fundament Gemeinde bauen. Und wir sind weiterhin berufen. Ich habe das vorhin im Gebet gehört, jemand sagte, wir sind berufen, das Evangelium weiterzutragen. Das ist das, was Petrus irgendwann den Leuten sagt, als sie mit der Situation, dass Jesus nicht so schnell wiederkommt, wie sie gedacht haben, sagt, hey Leute, der verzögert nicht. Der macht sich auch nicht aus dem Staub, sondern er schenkt Gnadenzeit dazu. Er schenkt Zeit, damit Menschen das Evangelium erfahren, dass sie Jesus erfahren, wie er ist, ihn annehmen und gerettet werden. Darum geht es. Deshalb sind wir hier in dieser Welt. Das ist unsere Berufung. Das ist, und darin sind wir auch versiegelt. Dafür sind wir geschützt, dass wir das machen können. Und ja, wir stehen nicht mit leeren Händen da. Wir haben den Geist bekommen. Ich habe neulich mit Leuten zusammengesessen, mit Kollegen. Und da erzählte mir ein Kollege, wie ihn der Geist ergriffen hat. Er war damals noch Atheist, also hatte gar nichts mit Kirche, aber er war auf irgendeiner Freizeit. Und dann hat er gemerkt, wie der Geist ihn gepackt hat und ihn gedrängt hat zu einer Entscheidung. Wir stehen nicht mit leeren Händen da. Der Geist wirkt. Der Geist will das auch heute. Und deswegen ist das auch etwas, was uns in dieser Situation, in aller Unwissenheit darüber, es kann sein, dass Jesus heute wiederkommt, kann sein, dass auch noch in 1000 Jahren irgendwo gepredigt wird und Jesus nicht gekommen ist. Wir wissen es nicht. Er selber wusste es auch nicht, hat er gesagt. Der Vater weiß es, er weiß es nicht. Aber wir sind im Jetzt aufgerufen, mit dem in der Kraft des Heiligen Geistes, mit diesem Angeld, das wir in unserem Leben drin haben, seiner Berufung zu leben und Gemeinde zu bauen auf dem Fundament, das er gelegt hat, Jesus Christus. Amen.